Schatzi.
Peace, Schatzi.
Herzlich willkommen zum Drei-Groschen-Podcast.
Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir hoffen, dass ihr alle frohe Ostern gehabt hattet oder so ähnlich.
Gehabt. Schöne Feiertage.
Gehabt hattet. Genau. Und dass ihr alle einen braven Osterhasen hattet oder an was ihr sonst noch so alles glaubt. Hühner, Küken, Hennen, was auch immer man an Ostern so glauben kann, dass ihr alles gefunden habt, was ihr jemals nicht suchen wolltet und auch sonst ganz famose frühlingshafte Feiertage hinter euch gebracht habt. Ich habe ja direkt eingangs zu unserer heutigen post-österlichen Folge eine gute und eine schlechte Nachricht.
Ja, ich habe gerade überlegt, was denn die Nachrichten, die gute und die schlechten Nachrichten sein könnten.
Ah ja, weil du kennst mich ja gut. Du kannst ja meine Gedanken inzwischen sehr gut um die Ecke mitverfolgen und kannst dir ausmalen, was ich eventuell damit meine.
Also ich würde sagen, die schlechte Nachricht ist, dass Burning Home vor Easter total problemlos ging.
Okay, Schatz, ich verleihe dir hiermit offiziell den Orden der Ritterschaft der Laura Air oder so ähnlich. Ja, okay, wow, du hast wirklich mein Gehirn gehackt. Congratulations, Schatzi. Du hast absolut recht. Meine schlechte Pointe, die ich mir heute zurechtgelegt hatte, ist tatsächlich, Leute, die schlechte Nachricht des Tages ist, Burning Home for Easter ist completely gefailed. Es war so ziemlich der langweiligste Trip meines Lebens.
Das ist doch nicht gefailed. Das ist für die Bahn mal gut gelaufen.
Ja, quasi. Also gut, ich meine, muss dazu sagen, der Trip war trotzdem immer noch strapaziös genug. Denn bei der Hinfahrt bin ich extra dafür um 4 Uhr morgens aufgestanden, um dann um 6 den ersten Zug zu kriegen, um mich dann irgendwie durch die completely Republik durchzukämpfen, um dann irgendwann mal gegen 15 Uhr anzukommen. Also das war natürlich trotzdem knifflig und kompliziert und abenteuerlich genug. Aber tatsächlich lief auf dieser Strecke wirklich aber so rein gar nichts schief. Ich war schon wirklich maßlos enttäuscht und gelangweilt. Einziges bisschen, was mir dann am Ende noch vergönnt war, 10 Minuten zu spät an meiner Destination. Aber das war auch schon alles. Und für die musste ich nicht mal was tun. Oh. Da hatte einfach nur der Zug am Ende 10 Minuten Verspätung und vor allem keiner wusste, woher, Schatzi. Das war plötzlich wie so eine, wie nennt sich das, diese Dinger, die einfach so entstehen und man weiß nicht, warum sie entstehen?
Keine Ahnung. Vater Hallo. Morgana. Ja. Staubwolke, Phänomen, keine Ahnung.
Ja, ich appelliere hier an deine Physik-Skills, Schatzi. Wer war hier der Physik-Pro in der Schule? Es gibt doch so Teile, sind das irgendwelche Staus, Stürme, dies, das, so Phänomene, die einfach so entstehen und man kann sich's eigentlich gar nicht so richtig erklären.
Also, nee, also in der Physik höchstens irgendwie auf einem atomaren Level, aber sonst auch nicht.
Ich verstehe. Gut, dann müssen wir uns irgendwas anderes überlegen. Irgendwelche Pickel, die man morgens auf der Nase hat und sich wirklich auch gar nicht weiß, erklären kann, warum die plötzlich da sind oder sonst was. So ungefähr hat sich diese Verspätung plötzlich eingestellt. Da gab es keine sonstigen irgendwelche Verzögerungen an irgendeinem Halt oder sowas. Ist da wirklich einfach da und da war ich fast schon so ein bisschen erleichtert, weil ich sonst dachte, dass da irgendetwas nicht mit rechten Dingen zugegangen sein kann. So, das Gute ist, dass eigentlich tatsächlich ja ich es wenigstens mein ganze Burning Home for Easter und Burning Back from Easter Marathon, dass ich den damit ja so ein bisschen aufpimpen kann, dass mir ja meine Rückfahrt einfach komplett gecancelt wurde. Und zwar das schon irgendwie, bevor ich überhaupt meine Hinfahrt angetreten habe, war meine Rückfahrt schon gecancelt. Da dachte ich, okay, das ist jetzt mutig, diese Reise anzutreten, ohne zu wissen, wie ich überhaupt zurückkommen werde. Ja, da ist wohl irgendwie einfach ein fetter Zug, haben sie einfach gedacht, nee, kein Bock, komm, bleib zu Hause, Ostermontag, mach Urlaub. Mach mal hier auf Deutsche Bahn seinen Nacken,
mach
mal
Urlaub, lieber ICE. Wer will da schon hin?
Ganz genau. Das wäre nämlich irgend so ein fancy Zug gewesen, der direkt von Basel bis nach Berlin und darüber hinaus komplett einmal durch ganz Deutschland durchgefahren wäre. Das wäre schon mega geil gewesen. Da kann man sich einfach reinchillen und dann fährt der einen einfach wirklich komplett einmal durch, ohne dass man irgendwie noch irgendwo umsteigen muss. Tja, und der war mir nicht vergönnt. Den haben sie einfach, ja, rausgeschmissen. Einfach hat nicht stattgefunden, diese Veranstaltung. Das war natürlich ein bisschen schade, aber Es gab tatsächlich Ersatz. Ich konnte quasi meine Karten konnte ich an der Abendkasse umtauschen und die haben ihre Gültigkeit behalten und damit durfte ich mir dann einfach eine andere Vorstellung anschauen. Und dann habe ich mir halt für die klassische Vorstellung Stuttgart-Nürnberg und zurück entschieden.
Obwohl ich ja sagen muss, du hast ja gar nicht erlebt, dass andere Züge dann viel voller werden, weil der fuhr ja wirklich einfach literally in die andere Richtung, den du nehmen wolltest.
Ich habe absolut keine Ahnung, was du meinst.
Dein ICE ist doch irgendwie nach Basel gefahren und dann von Basel nach Berlin, oder?
Also ich wäre erst einmal mit einem ICE, der SBB, wäre ich nach Basel gefahren, ganz genau. Und dann
was ja schon mal die komplett falsche Richtung ist von Berlin
genau,
aus, sind wir mal ehrlich.
Absolut, das wäre quasi auch so, wie wenn ich von Berlin Richtung Stuttgart möchte, erstmal noch bis Cottbus fahre, um dann von Cottbus dann nochmal mit mehr Anlauf den Weg Richtung Südwesten anzutreten. Ungefähr so wäre das in meinem Fall dann auch gewesen. Ich hätte erstmal Anlauf in die falsche Richtung genommen, noch weiter runter in den Süden, in die Schweiz, um dann aber von dort eben in einen mega fancy geilen Zug einzusteigen. Der fährt, glaube ich, irgendwie so einmal am Tag und der fährt halt von Basel bis nach Stralsund oder so durch und klappert da einmal zwischendurch alle Briefkästen, die da so in der Republik einem entgegenkommen, ab. Und das ist halt schon geil, weil du halt einfach dann den ganze Zeit in diesem Zug bleiben kannst und nicht umsteigen musst und so. Das hat schon auch seine Vorzüge. Dafür fährt man schon mal gern 2 Stunden erst in die falsche Richtung.
Vorzüge. So, was ich dir jetzt aber damit sagen wollte, ist normalerweise...
Hä, was habe ich gesagt?
Es hat seine Vorzüge. Das ist so schön, wenn du über die Bahn redest.
Ach so, ich dachte, ich habe schon wieder irgendwas Falsches gesagt.
Nein.
Es hat seine Anzüge oder so. Ach so.
Nee, was ich meinte ist, wenn ein Zug ausfällt, es fällt ein Zug von Stuttgart nach München aus und du steigst in einen anderen Zug, der in die gleiche Richtung fährt, dann ist der ja total voll. Jetzt ist ein Zug nach Basel ausgefallen, du wolltest aber nach Berlin. Das heißt, dieser Zug ist ausgefallen, aber die anderen Züge waren ja nicht total voll, weil das war ja dann kein Zug nach Basel.
Ja, well, nee, also erst muss ich sagen, der Zug nach Basel ist nicht ausgefallen. Das wäre ja das kleinste Problem gewesen. Nach Basel wäre ich ja auch noch irgendwie andererseits gekommen. Und wenn ich mir ein Taxi nach Basel hätte nehmen müssen,
natürlich.
Okay, so nah wohnen wir jetzt auch nicht an Basel.
Nein.
Aber die Strecke von unserer süddeutschen Pampa Heimatdestination bis nach Basel wäre ungefähr ein Zehntel der Strecke gewesen, die ich danach von Basel noch nach Berlin hätte zurücklegen müssen. Und Schatzi, es ist natürlich der fette ICE von Basel nach Berlin ausgefallen. Nicht mein Zug von Heimat zu Hause, Süddeutsche Pampa, nach Basel. Dementsprechend hat es sich aber für mich auch nicht mehr gelohnt, nach Basel zu fahren, um dann in Basel rumzuchillen, um dort aber überhaupt gar nicht mehr nach Berlin zu kommen. Deswegen hatte ich dann umdisponiert und bin dann einfach gleich nach Stuttgart gefahren. Naja gut, was will man machen? Aber du hast recht, es war jetzt quasi nicht einfach die eine Strecke, alle wollen von Berlin nach Frankfurt und dann fällt genau dieser eine Zug aus und dann müssen alle auf alle anderen Züge, die zwischen Berlin und Frankfurt verkehren, umsteigen, sondern ich habe ja, das ist ja das Gute an dieser sehr weiten Distanz zwischen Berlin und unserer süddeutschen Pampa-Heimat, da gibt es ja eine unendliche Möglichkeit an Verbindungen, Schatzi. Das ist ja die Hülle der Fülle. Das ist ja wirklich wie eine Pralinenschachtel. Da kannst du dir ja 1000 Züge auswählen und dann kannst du fahren, wie du möchtest. Fährst über Basel, fährst über München, fährst über Stuttgart. Es ist einfach ein Paradies. Die ganze Republik steht dir offen. Das Schienennetzwerk ist deins. Das ist ja einfach nur fantastisch.
Das haben wir gewitzelt, als Laura um 6 Uhr morgens losfuhr mit diesem... Naja, du wirst auf jeden Fall ankommen. Das Schienennetz ist deins. Was, und dann einmal funktioniert alles so, wie es funktionieren soll.
Absolut. Ja, das stimmt, weil ich meine, ich habe ja dann quasi mehr als... Nein, ich habe fast 24 Stunden Zeit gehabt, da das Schienennetz der Deutschen Bahn auszureizen. Ich meine, bis wann fährt der letzte Zug? Ich habe es ja jetzt selber gemerkt, als ich zurückkam, um 2 bis 2 Uhr morgens ungefähr, ist da noch on the road again, ist da angesagt bei der Deutschen Bahn. Das heißt, zwischen 6 und 2 Uhr morgens wäre viel möglich gewesen. Also da noch einen Taxigutschein zu ergattern, das wäre wirklich dann am Ende des Tages, das wäre einem Totalversagen wirklich nahe gekommen. Und wenn ich einmal komplett einen Umweg über Bremerhaven hätte nehmen müssen. Alles wäre möglich gewesen. Ja, und da ist aber ausnahmsweise mal alles richtig gelaufen. Und wenn ich dann aber doch mal Poker und eine der letzten Verbindungen nehme, dann fällt natürlich genau die aus und dann stehe ich da. Und dann muss ich mal wieder per Anhalter durch den Schwarzwald oder so.
Aber wir haben diskutiert in der Familie, dass Laura bis jetzt eine 100% Erfüllungsrate hat, weil sie ist immer am Tag, als es vorgesehen war, noch angekommen. Zwar nicht auf den Wegen und zu den Uhrzeiten, wie sie sich das gerne ausgemalt hätte, aber wenn wir jetzt sagen, ein Bahntag geht von 5 Uhr morgens bis am nächsten Tag um 2 Uhr, hat Laura es immer noch am gleichen Tag ans Ziel geschafft.
Ja, beziehungsweise, also ich hatte schon auch oft den Fall, dass ich vielleicht eigentlich schon gerne gegen 23 Uhr zu Hause gewesen wäre und mein Zug dann aber doch irgendwann um 2 Uhr morgens dann erst ankam. Also das hatte ich schon auch. Das heißt, das ist jetzt dann wieder Definitionssache, in welchen Tagen wir jetzt sprechen. Aber das stimmt. Und Schatz, das ist auch mein Lebensmotto. Auch wenn ich hier in Berlin irgendwie mit dem Fahrrad dann noch von Spandau nach Hause fahren muss oder hasse nicht gesehen und alle immer sagen, oh, komm gut nach Hause, dann sage ich, ich komme immer gut nach Hause. Ich bin bisher immer angekommen. Es ist bisher egal was passiert, Leute, und ich habe schon viel erlebt auf meinen Reisen zwischen Spandau und Friedrichshain und auch zwischen Berlin und der süddeutschen Pampa. Da waren schon Abenteuer am Start, die habt ihr ja teilweise auch schon alle miterlebt. So, da bin ich euch auch im Herzen dankbar, dass ihr da immer an meiner Seite seid. Aber ich bin bisher immer angekommen. Und das ist wirklich, Schatzi, den Spirit braucht man. Ich glaube, den Spirit braucht man im Herzen. Das brauchst du als gute Bahnkriegerin, um auch wirklich die Hunger Games der Deutschen Bahn auch bestehen zu können. Diesen Spirit braucht man. Einfach den bedingungslosen Willen, immer anzukommen. Egal, komme was wolle und sonst wie, ich komme immer irgendwie an. Ich bin noch nie auf der Strecke geblieben. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Amen.
Amen. Wunderbar. Aber, hätten wir das doch auch geklärt.
War das jetzt die positive und negative Nachricht zugleich?
Oh mein Gott, Schatzi, du solltest deinen Duden zu meinem Gehirn rausbringen. Ohne Scheiß. Ja,
Wenn das einer rausbringen kann, dann ich.
Dann nur du. Ausschließlich du. Ja, tatsächlich, du hast absolut recht. Ich habe mal wieder einfach den größten Witz der aller Zeiten hier rausgehauen. Das war natürlich meine gute und schlechte Nachricht in a nutshell, oder wie man sagen würde. Die gute Nachricht ist, ich bin fast reibungslos durch die Republik gebahnt und nichts konnte mich stoppen und alle Anschlüsse haben geklappt. Die schlechte Nachricht ist, alle Anschlüsse haben geklappt. Das sowieso nicht. Und es war halt leider sehr langweilig und ich habe hier heute diesbezüglich nichts zu berichten, Leute. Ich muss euch wirklich herzlich enttäuschen. Ich habe keinen neuen Wahnsinn am Start.
Um ein amerikanisches Sprichwort zu bemühen, what a pity. Worüber reden wir denn jetzt?
What a pity. Ja, das ist die große Frage. Schatzi wollte mit mir über irgendwelche Slogans und Sprichwörter sprechen, weil wir dachten, wir bringen hier mal einen frühlingshaften Vibe rein und machen hier mal so ein bisschen guten Wind. Nee, wobei, ich habe noch eine gute Nachricht. Und zwar, ich wollte eigentlich nur davon erzählen, dass ich an Ostern ein neues Spiel entdeckt habe, von dem ich ab sofort ein riesengroßer Fan bin.
Ja, das ist eins meiner Spiele. Das heißt Hitster. Letztes Jahr wohl der Shit, auch wenn es, glaube ich, es gibt doch immer diese Spiel des Jahres, Kennerspiel des Jahres, Familienspiel des Jahres Awards. Ich glaube, da ist es nicht drauf. Aber es ist ein Spiel, in dem es darum geht, Musik auf einem Zeitstrahl zu ordnen. So ganz grob. Man hat Karten und das ganze Ding ist, Werbung wegen Markennennung, mit Spotify verknüpft. Ich glaube, man kann das aber auch benutzen, wenn man kein Spotify Premium Benutzer ist. Man braucht nur die Spotify-App und die Hitster-App. Dann verbindet man Spotify mit Hitster und dann scannt man QR-Codes auf Karten ein und dann geht immer quasi auf einem, wo nur Play-Pause-Taste ist, auf einem Bildschirm, geht das Lied los. Und man muss das Lied dann in die richtige, oder die Lieder in die richtige Reihenfolge bringen. Man hat immer einen Startsong. Da steht die Jahreszahl drauf, Interpret.
Interpret. Aber Schatzi, das ehrt dich sehr, dass du schon so in das Theatervokabular von mir übernommen hast, dass du Interpret, Intendant, see no difference.
Der Interpret steht drauf und der Titel des Songs und eben fett die Jahreszahl. Man legt eins hin und dann hört man sich den nächsten Song an und dann muss man sagen, war der älter oder neuer? Und je mehr...
Genau, also man startet mit einer Karte als Referenz, als Ausgangspunkt. Zum Beispiel Toxic von Britney Spears. Welches Jahr war es, Schatzi? Toxic, was schätzen wir? Was schätzt ihr da draußen? Ratet mit. Das ist eine interaktive Sache hier.
War das schon 2000?
Ja,
2002,
safe.
Sag ich mal.
Ich hätte auch gesagt, Anfang der 2000er. Ich hätte sogar eher 2000. Ich weiß, es war auf diese einen Bravo-Hits, die wir uns damals gekauft haben. Und da war ich auf jeden Fall schon in der Schule, wenn nicht sogar schon halb auf dem Gymnasium. Also ich würde auch sagen, ich würde 2003 sagen.
2003? Ja, das müssen wir jetzt nachgucken, Leute.
Jetzt verifizieren wir das mal schnell.
Toxic. Laura, dein kleines oder größtes Trauma, weil sie drauf tanzen musste in der 11. Klasse oder so.
Ja, stimmt. Da mussten wir mal so eine komische Tanzchoreo drauf machen. Das war, naja. Mehr sage ich dazu nicht. Hast du jetzt das Jahr rausgefunden oder nicht?
2004. Aufgenommen 2003, rausgekommen am 12. Januar 2004.
Yes, yes. Also wir waren sehr knapp gut mit dabei. So, aber das ist jetzt tatsächlich noch gar nicht das Problem gewesen, sondern diese allererste Referenzkarte, die man hinlegt, die ist ja wirklich, die wird aufgedeckt. Und dann muss man halt eine zweite Karte ziehen. Und da muss man dann erstmal nur den Code scannen. Und dann kommt zum Beispiel, when I wake up in the morning light, I pull on my jeans and I feel all right. Pull my blue jeans on, I pull my old blue jeans on. So, das ist natürlich, wir haben ja alle sofort erkannt, David Dundas mit Jeans on. Und dann muss man raten, von wann könnte denn dieser Song von David Dundas mit dem Namen Jeans on sein? Ist der jünger als Toxic von Britney Spears? Also ist der quasi ein fresher Song aus den 2004ern aufwärts? Oder ist der eventuell ein bisschen antiker als Toxic von Britney Spears und befindet sich irgendwo jenseits des, irgendwo im letzten Jahrtausend? So, und dann, nachdem man das dann, das ist zwar knifflig und kompliziert, aber nachdem man das dann rausgefunden hat, dass der Song, was war das nochmal, 72 oder irgendwie sowas?
Boah, ja, irgendwas in den 70ern auf jeden Fall.
Genau, also das ist jetzt noch nicht so eine schwere Aufgabe gewesen, aber 76. Ihr merkt schon, sehr gut. Je mehr man da irgendwie Karten aufdeckt, desto komplizierter und kniffeliger wird es, weil man natürlich dann immer mehr es genauer bestimmen muss. Und es wird dann halt auch schwierig, wenn man dann plötzlich einen Song hat, wo man ganz genau weiß, der klingt sowas von nach den 80ern. Aber dann hast du da schon drei Songs liegen, die sind von 82, 83 und 86. Und dann musst du wissen, aber war der jetzt von 85 oder von 87 oder so, der Song? Dann wird's mal zwischendurch ein bisschen complicated.
Ja, da wird's complicated. Von wann ist complicated? Ha?
So complicated. Das können wir Avril Lavigne dieses Jahr fragen, wenn sie auf dem Hurricane treffen, Schatzi. Das wäre doch mal eine gute Einstiegsfrage. Hey, Avril. Also, ähnliche Era. Ich würde auch sagen, Anfang der 2000er. Das war auch ähnlich. Ich hatte gleichzeitig Britney Spears und Avril Lavigne Bravo Poster, Popcorn Poster wohlgemerkt.
Ich glaube, da war eine kleine feine Trennung quer durchs Haus zwischen Britney Spears und Avril Lavigne. Tu doch nicht so.
Hä, ich habe auch Avril Lavigne gehört.
Avril Lavigne Poster, bei wem hing Britney?
Ja, okay, aber ich hatte auch Avril Lavigne an der Wand hängen, aber ich hatte auch mehr Silbermond und Britney Spears da hängen. Das stimmt schon. Der Schatzi war mehr Skater Girl schon als ich, aber also ich würde auch sagen 2004, ganz ehrlich.
Früher, 2002.
Ja, okay, gut, alles klar. Aber es ist quasi alles so in der Reihenfolge. Aber das stimmt, wenn da jetzt Britney gelegen hätte, dann wäre es jetzt complicated geworden im wahrsten Sinne des Wortes. War der Song jetzt davor oder danach? Und da muss man hier feilschen um einzelne Jahre. Das wird dann wirklich knifflig und kompliziert.
Wohlgemerkt gibt es sehr viele unterschiedliche Varianten, wie man dieses Spiel spielen kann. Die Standardvariante ist nämlich eigentlich, dass man gegeneinander spielt. Also, dass jeder seine eigenen Songzeitstrahl vor sich liegen hat. Und dann es darum geht, wer zuerst man muss 10 Kärtchen haben, um die Runde gewonnen zu haben. Wer zuerst die Runde 10 Kärtchen da liegen hat, hat gewonnen und man hat 5 Leben. Wenn man einen Song falsch einsortiert, dann muss man ein Leben abgeben. Das wäre die Standardvariante. Dann gibt es auch Profi-Varianten, dass man dann nur das richtig hat, wenn man den Songtitel sagen kann oder wenn man den Interpreten sagen kann oder beides. Oder es gibt halt die Party-Variante, wo man einfach zusammen das rät.
Und dreimal dürft ihr raten, welche Variante wir wohl gespielt haben.
Selbstverständlich die Party-Variante, denn es ist immer hilfreich, Leute, die sich unterschiedlich in Epochen auskennen, dabei zu haben. Und wir haben schmerzlich festgestellt, dass wir eine 80er-Jahre-Lücke haben, die wir wahlweise entweder gerne mit unserer Cousine ausgefüllt hätten oder ich habe das Spiel schon gespielt in einer Freundesgruppe und da war einer dabei, der sich da wesentlich besser auskannte als der Rest.
Absolut, die also Katharina, falls du uns hier hörst, you're wanted. Du musst demnächst mal mit uns Hitster spielen. Unbedingt. Ganz wichtig. Weil ansonsten, Schatzi und ich, wir kennen uns sehr gut aus in alles, was 90er aufwärts geht.
Ich bin tatsächlich und dann haben 60er, 50er, 60er, Anfang der 70er auch ganz gut.
Ja, das auch. Lücke. Ich auch tendenziell noch. Und unsere Eltern sowieso sind da unschlagbar. Also da konnten die uns alles 50er, 60er auf den Tag genau teilweise zusagen. Also das war auf jeden Fall auch ein sehr guter Joker. Und dann kam einfach dazwischen die 80er. Ein einziges schwarzes Loch. Also falls ihr...
Zu dem wir ja auch stehen, ne?
Ja, ich stehe dazu. 80er-Musik, buh, bäh, so. Aber trotzdem, bei Hits da halt trotzdem eine wichtige Disziplin. Das heißt, falls sich da draußen unter euch 80er-Jahre-Pros und Prosinen befinden, just die Emmas, wir wären bereit, euch mit ins Team zu holen, damit wir bei Hits da noch ein bisschen krasser abrasieren können.
Genau. Es gibt jetzt übrigens neu dieses Jahr andere Varianten, wie die Ballermann-Hits gibt's, glaube ich, und Schlager und Guilty Pleasure. Und es würde mich ja wirklich interessieren, was Guilty Pleasure dann sein soll. Hast du irgendeinen Guilty Pleasure-Song, Schatzi?
Schatzi, du weißt doch ganz genau, alle meine Lieblingssongs sind Guilty-Pleasure-Songs.
Ja, nee, es geht ja, Guilty-Pleasure ist ja irgendwas, was man gut findet, aber ja eigentlich gesellschaftlich nicht so anerkannt ist. Also wie, dass du sagst, oh ja, ich gucke gerne das Dschungelcamp. Das ist ja so ein kleiner Guilty-Pleasure. Da sind wir uns ja alle einig, dass es schlimmster Trash ist, aber das ist dann ein Guilty-Pleasure. Sonst wäre man sich dazu fein für, aber das guckt man dann doch. Und ich weiß es nicht, irgendwie so Guilty
Pleasure, sonst ist
das gar nicht so mein Ding,
aber
so damals schon so mein Blog von Sido oder sowas, das wäre so ein Guilty Pleasure.
Also ich finde es total interessant, weil ich finde, Guilty Pleasure ist eine ultimativ subjektive Definitionssache. Ich kenne Leute, die sind Sido-Fans der ersten Stunde.
Absolut.
Die stehen zu 100% dazu, dass hier Sido King ist. Gleichzeitig würde ich auch vielleicht für uns sagen, dass auch so Tokyo Hotel auch auf eine Art teilweise unser Guilty Pleasure war, dass wir heimlich doch Schrei und durch den Monsun gehört haben, aber eigentlich offiziell hat man Tokyo Hotel, die waren ja mega peinlich, diese Frisuren und so weiter. Aber ich kenne auch Leute, und ich glaube du auch, die stehen zu 100% dazu, dass die Tokyo Hotel Fan der ersten Stunde sind.
Tausend.
Die stehen so 1000% dazu, dass sie, und falls, Lisa, falls du zuhörst, Grüße gehen raus. Die stehen so 1000% dazu, dass die Tokyo Hotel der Fan der ersten Stunde sind. Das heißt, die würden niemals sagen, Tokyo Hotel sind mein Guilty Pleasure, wohingegen wir das vielleicht sagen würden, weil wir waren nie so krasse Fans. Es war eher in unserem Kreis, in unseren Kreisen so ein bisschen verpönt, aber man hat vielleicht heimlich doch den ein oder anderen Sido oder Tokyo Hotel Song gehört. Was mir jetzt eher einfällt, was auch bestimmt große Wunderkiste an Guilty Pleasure bereithält, sind halt auch so ESC-Songs. Ich sag nur Give That Wolf a Banana. Ein Song, der die Menschheit spalten kann. Die einen finden es super peinlich und die anderen rasten total drauf aus. Ich dreimal dürft ihr raten, zu welcher Kategorie ich gehöre. So, da könnte ich aber auch sagen, das ist halt mein Guilty Pleasure, diese ganzen Trash-Songs vom ESC. Ich liebe sie. Aber es gibt genug Menschen, die sagen, was zur Hölle, weg mit diesem peinlichen Kram.
Ich glaube, der ganze ESC kann man als Guilty Pleasure abstempeln.
Oh, Schatzi.
Ja.
Hitster ESC-Version.
Oh Gott.
Wie krass wäre das? Und ich würde so hart durchrasieren. Oh mein Gott. Könnt ihr bitte, sind da Hitster, sind da Leute da draußen, die irgendwie Connections zu diesen Hitster-CreatorInnen haben? Könnt ihr bitte eine Hitster-ESC-Variante rausbringen? Es würde mir mein Seelenheil maximal erfreuen.
Ich weiß nicht, wie groß da die Community ist, für wie hoch
Entschuldigung,
der Absatz ist.
Ich würde es drauf ankommen lassen. Die ESC-Community ist größer, als man denkt, Schatzi.
Ja, vielleicht ist es jetzt ja so ein Spiel, was sie einfach total viel produzieren, weil es hat sich ja wirklich gut verkauft. Und jetzt gibt es dann vielleicht so 1001 Variante davon. Vielleicht wird es dann noch irgendwann einen ESC-Hitster geben. Weil man kriegt ja locker 380 Songs zusammen vom ESC.
Sorry, den ESC gibt es bald seit 100 Jahren. Also, okay, ich übertreibe ein bisschen, aber den ESC gibt es auf jeden Fall schon diverse Jahrzehnte lang und er findet jedes Jahr statt. Also da gibt's,
der ESC würde übrigens straight Songs hier auch mit Laura gedroppt bei der ersten Runde mit unserem Vater, wo wir meinen, nein, das ist hier Volare von der
Domenico Modugno
von 52 und unser Vater meinte, aber das ist doch nicht das Original und dann ja,
das sind die Feinheiten,
da muss man nämlich
Leute
drauf achten, ne? Dass dann manchmal ist es nämlich das Original so aus 1905, die man dann einsortieren muss. Und manchmal ist es dann nur die Cover-Variante von irgendwem. Weil zum Beispiel für uns, die das alle durchlebt haben, großer Skandal, Dragusta Dintei ist da drunter. Und es ist die Ozone-Variante. Das ist halt eigentlich, das war damals, als Dragusta Dintei der Hit war, war das ja eine Glaubensfrage,
ob man Team Haiduchi oder Team Ozone,
ist. Und wir sind eindeutig ein Team Haiduchi-Haushalt.
Absolutely.
Die original rumänische Variante. Und deswegen war das ein bisschen enttäuschend, dass Hitster sich für Ozone entschieden hatte. Nur mal so.
Also ihr merkt schon, wenn ihr Musik-Nerds und Nerdinen sein solltet, dann könnt ihr euch an diesem Spiel auf jeden Fall maximal erfreuen. Da gibt es da noch ganz viele Feinheiten, die man da noch rausholen kann. Auf jeden Fall, ich bin gerade maximal begeistert von meiner Grand Prix ESC-Idee-Variante. Ich werde da mal einen Leserbrief zu den Hitster-Leuten schreiben. Ich glaube, darauf wird es hinauslaufen.
Sandra wäre auch am Start.
Absolut, Leute. Oh mein Gott, Schatzi, wir könnten das rasieren. Ich hätte ein richtig gutes Team. Ich könnte so ein richtig gutes Team zusammenstellen. Wo wir gerade schon beim nächsten Thema sind, weil mir gerade, es nimmt ja alles, geht Hand in Hand, Schatzi.
Aber,
denn was wir tatsächlich auch diese Ostern neu eingeführt haben, ist, und ich finde, diese Tradition sollten wir fortsetzen, Schatzi, vergesst Ben Hur, vergesst Quo Vadis, vergesst Gladiator. Wir haben jeden Abend dieses Ostern einen anderen Heist-Film angeschaut. Und ich liebe alles daran.
Ja, nächsten Feiertag müssen wir vielleicht eine kleine Oceans-Trilogie-Marathon machen.
Auch das. Und bei diesen ganzen Heist-Filmen, das finde ich ja auch so cool, da gibt es ja dann auch immer so Teams, die dann zusammengestellt werden und jeder aus diesem Team und jeder hat dann so seine eigene Superkraft und gemeinsam werden sie dann unbesiegbar und gewinnen dann da irgendwelche Sachen oder können da den krassesten
Klauen
Raub aller
Dinge.
Zeiten durchziehen, ganz genau. Und das
oder
den ich schon
Zurückraub,
sehr faszinierend,
wenn man die Italian Job fragt.
Es sind ja eh alles immer gut, die sind ja die Guten. Also auch wenn man ja sich bewusst macht, dass diese Heist-Filme ja auch teilweise, dass das ja wirklich alles hochkriminell ist und dass es ja einfach irgendwelche superkriminellen Menschen sind, die irgendwelche krassen Sachen klauen, ist man ja, während man diesen Film schaut, zu 100% davon überzeugt, dass das ja die Guten sind. Und die klauen das ja aus einem bestimmten Grund, beziehungsweise sie klauen es halt einfach, weil sie es können. Und dann ist das ja wohl Grund genug. Und die, denen es geklaut wird, die sind auf jeden Fall kackiger als das Team, das klaut. Das ist ja ganz
klar.
Ja,
die werden ja so dargestellt. Also, weil wenn du dir jetzt Oceans anguckst, dann klauen sie das ja nur. Ist das jetzt ein Spoiler? Leute, wenn ihr in den letzten 15 Jahren Oceans 11 nicht gesehen habt, dann tut's mir leid. Hört mal
dann
kurz weg.
Dann tut's mir auch leid. Genau.
Nachholen. Sie klauen das ja eigentlich nur, um, wie heißt der nochmal? Um dem Casino-Besitzer Andy Garcia. Andy Garcia spielt
Terry Benedict.
Okay, also sie klauen das Geld ja nur, um Terry Benedict eins auszuwischen, weil er sich Dannys Frau geschnappt hat, während der im Knast saß. Also dieser ganze Heist, und natürlich wird Terry Benedict dann als total das Arschloch dargestellt und der totale Fiesling. Aber erstmal klauen sie diese ganzen Millionen nur, weil er ihm die Frau ausgespannt hat.
Ja, ist auf jeden Fall ein legitimer Grund, würde ich sagen, Schatzi. Da wirst du vor Gericht auf jeden Fall freigesprochen.
Da würde ich sagen, bei The Italian Job ist das legitimer.
Ja, das ist, weil der den Papa umgebracht hat. So sieht's nämlich aus.
Ja. Exakt.
Ja, also deswegen, man muss natürlich diese Heistfilme auch mit, also man darf die jetzt natürlich nicht zu moralisch mit der zu großen moralischen Brille angucken, weil sonst hat man da keinen Spaß mehr dran. Ich gucke die natürlich einfach nur, weil ich das so cool finde, was die für Superkräfte haben und wie die das dann gemeinsam fusionieren und dann wird man einfach unbesiegbar und wie das dann so genial ist und einfach alles so knifflig und kompliziert und dann trotzdem schaffen sie es und es ist so wahnsinnig spannend und man denkt eigentlich, ist es gar nicht menschenmöglich, aber es ist dann doch irgendwie möglich. Ich finde das einfach super cool.
Ja, dann hebt man einfach ein Haus in Venedig 2 Zentimeter an, damit man einen Bolzenschuss vom anderen Dach schafft. Ist doch ganz klar.
Da muss man erst mal drauf kommen. Deswegen, ich liebe Heistfilme. Sie sind einfach genau diese Mischung aus so cooler Kombinationsfähigkeit und man muss irgendwie so miträtseln und gleichzeitig kann man halt auch einfach geil mitfiebern, weil es halt irgendwie total spannend ist. Und die Persönlichkeiten sind immer so cool. Ich würde auch gerne mal, ich wäre eigentlich gerne auch Protagonistin in einem Heistfilm. Das wäre mein Traum.
Das wäre dein Traum? Okay.
Ja. Ich bin ja eigentlich nach wie vor davon, ich bin ganz ehrlich, ich bin ja sonst in wenigen Dingen von mir selbst sehr überzeugt, auch wenn es nicht so rüberkommen sollte. Aber ich bin ja fest davon überzeugt, Schatzi, dass ich eine extrem gute Geheimagentin wäre.
Das hast du schon ein, zwei Mal erlebt.
Erlebt? Ja, das auch. Echt, habe ich das schon so oft gesagt? Ich dachte, das trage ich bisher als Geheimnis in mir
das
drin.
Das hast du schon
ich
öfter erzählt, dass du eigentlich Geheimagentin werden wolltest und dass es dein Ziel als Kind war und so. Und das, obwohl sie James Bond nicht mag, ne?
Nee, ich habe James Bond noch nie in meinem Leben bewusst angeguckt, aber das interessiert mich ja auch gar nicht. Ich bin ja auch keine James Bond-Geheimagentin. Ich bin ja eher so also Team andere Geheimagentin. Ich finde das wirklich super interessant und cool. Und ich, ganz ehrlich, Dusty Emmy, solltet ihr mal eine Geheimagentin brauchen, ich bin davon überzeugt, dass ich das sehr gut machen könnte.
Ja, auf jeden Fall. Also das schauspielerische Talent und der Planungswille ist alles am Start.
Ja, würdest du auch sagen, oder? Würdest du es mir zutrauen, Schatzi, auf einer Skala von 1 bis 10?
Ja, klar. Natürlich.
Ja, dir bleibt jetzt ja auch gar nichts anderes übrig, als das zu sagen.
Schon.
Maybe. Und ich habe meine guten Kontakte, Schatzi. Wenn ich dann da irgendwo im Hotel im Keller stehe und dann da den Server anzapfen muss, dann will ich natürlich dich sofort anrufen. Du bist mein Technikkontakt, ist ja klar.
Ach so, ich bin der Coole, der mit dem Laptop irgendwie im Van sitzt und Sachen hackt mit dem Knopf im Ohr. Während du durch
mein
irgendwelche Abwasserrohre kriegst.
Ganz genau so ist es. Ja, oder ich kriege vom Abwasserrohr dann irgendwo ins Grand Hotel und dann muss ich da irgendeinen Safe knacken und dann rufe ich dir natürlich direkt dich an und du hast für mich schon die kompletten Kameras gehackt und kannst mir ganz genau sagen, wo ich rumlaufen kann und wo nicht und so.
Alles klar.
Also Leute, falls ihr mal ein Geheimagenten-Team braucht.
Wir brauchen noch einen Sprengstoffmenschen.
Ja, habe ich. Kenne ich. Kriegen wir alles organisiert.
Hab ich sonst
ohne
auch
Scheiße,
an der Hand.
Ich könnte auch so ein Ocean's 11 Team zusammenstellen. Ich bin mir sicher. Und das fände ich super cool. Also, falls man das beruflich machen könnte, ich wäre sofort am Start.
Das kannst du schon beruflich machen, das ist nur dann nur nicht legal.
Ja, schade eigentlich.
Schade.
Aber na gut, man kann ja nicht alles haben, beziehungsweise wer weiß, was noch alles so passiert in meinem Leben. Ich lebe ja noch eine Weile, ne?
Ja, ich hoffe, kriminell werden war jetzt keine Option.
Was heißt kriminell? Wie gesagt, in den Heist-Filmen sind die ja auch nicht kriminell. Da sind es ja die coolen. Und man tut es ja für eine gute Sache. Ganz ehrlich, würdet ihr sagen, dass James Bond kriminell ist? Ist James Bond für euch ein Krimineller? Der Typ, der so gehypt wird.
James Bond ist ja auch kein Heist-Film, sondern ein Special Agent des MI6.
Ja, siehste, es gibt auch solche Geheimagenten.
Angestellter seiner Königin.
Aber so viel Dudes, wie der schon umgebracht hat, ist das, glaube ich, langsam schon am Rande der Kriminalität, ganz ehrlich. Der hat doch wirklich mal ein bis zwei Leute, hat
der
auch.
Er ist ein Doppel-Null-Agent, er hat die Lizenz zum Töten.
Ja, okay, gut, alles klar.
Das ist der Witz an James Bond, dass er als Doppel-Null-Agent ist, dazu befähigt ist, Leute umzulegen, wenn es sein muss. Das darfst du sonst nicht als Geheimagent, aber als britischer Doppel-Null-Agent hast du die Erlaubnis. Deswegen bringt
er
die
okay.
Leute immer um.
Er hat die Erlaubnis, eben wenn Gefahr im Verzug ist, dies, das. Aber würdest du nicht auch sagen, dass James Bond auch den ein oder anderen eventuell ab und zu auch mal umlegt, obwohl es vielleicht nicht zu 100% nötig gewesen wäre?
Nein, die haben immer zuerst geschossen.
Alles klar. Gut, dass wir das auch geklärt hätten. So würde ich das übrigens auch immer sagen.
Die haben uns vererbt gefossen.
Ja, der hat mich produziert.
Produziert, wirst du attraktiv.
So, ja. Schatzi, wo wir jetzt schon bei genial verschwurbelten Sprichwörtern sind. Jetzt hau mal raus, was du hier in letzter Zeit gesichtet hast.
Ich habe heute in der Bahn ein Marketing-Goal gesichtet, was ich dann direkt an Laura weitergeleitet habe. Erleben Sie Ihre eigene Law-Story mit zwei jungen Leuten und so studieren Sie hier Dual-Jura. Land NRW, die Stars.
Was haben wir nicht gelacht?
Was haben wir nicht gelacht? Das war da und da dachte ich, habe ich mich irgendwie an Slogans erinnert und dass es doch immer wieder faszinierend ist, wie tief diese Slogans doch so sitzen. Weil ich habe irgendwie Schatzi nur etwas entgegengeworfen. Das gibt's doch gar nicht. Und ihr könnt es alle vervollständigen.
Eins, zwei, drei. Doch, bei Roller. Ist natürlich ganz klar und ich musste nicht mal nachdenken. Es kommt aus meinem tiefsten Innern heraus. Mein Gehirn macht es ganz von alleine. Und das finde ich schon wirklich gruselig, ja, was man doch tatsächlich für Sachen im Verlaufe seines Lebens so, ja, fast schon so brainwashing-mäßig indoktriniert bekommen hat.
Wer hat's erfunden?
Ricola, es ist crazy. Das wäre übrigens auch ein krasses Spiel. Ich weiß nicht, ob man das machen dürfte wegen
Marken-Dingsi
und so.
Gab es schon.
Was? Und es gab es schon? Och Mann, ich habe ja heute so gute Spielideen und dann erfahre ich, dass es die überall schon gab.
Das Spiel heißt Slogans. Es war irgendwie das Spiel des Jahres irgendwie aus Anfang der 90er. Und ich glaube, Ehrenfrau Franzi besitzt dieses Spiel.
Ehrenfrau Franzi, falls du uns hörst, ich will das mit euch spielen.
Nee, das Problem ist, dass dieses Spiel aus Anfang der 90er ist und diese ganzen Slogans sind so aus den 60ern, 70ern, 80ern, 90ern und wir haben keine Ahnung. Also es ist ja auch, das ist halt dann immer auch generationenbedingt. Wenn man sich das auch mal anguckt, dann wechseln diese Slogans ja auch alle munter durch. Also es gibt ja genug Werbeslogans, die jetzt nicht mehr verwendet wurden. Irgendwie Just Do It von Nike gibt's ja auch erst seit Anfang der 2000er.
Oder Lidl lohnt sich.
Ja, oder hier, McDonald's, ich liebe es, ist eine Kampagne von 2003, glaube ich. Also das ist alles etwas, was es vorher nicht gab und sich dann doch bei uns reingefressen hat. Und vieles ist ja, also manches ist ja dann irgendwie jetzt zum Meme geworden, von wegen bin ich schon drin. Diese AOL-Werbung, das wäre ja eigentlich total irrelevant, hätte sich da Boris Becker nicht so wahnsinnig lustig dabei angestellt, dass man das in Gedächtnis behalten hat. Aber eben, dieses Spiel gab es schon, aber wir haben das dann damals gespielt. Dieses Spiel haben sie, ich hoffe, sie haben es noch, vielleicht haben sie es auch aussortiert, aber wir in der größeren Freundesgruppe haben das mal, es gab in Bonn ein Spielecafé und da haben wir dieses Spiel gespielt und irgendwann hat dieses Spielecafé mal Spiele aussortiert und dabei haben sie dieses Spiel verschenkt und das wurde dann aus Gag mitgenommen. Aber wir sind da einfach glorreich dran gescheitert, weil wir diese ganzen Slogans nicht kannten.
Ich verstehe. Das heißt, es kommt halt immer drauf an, in welcher Generation man aufgewachsen ist. Und je nachdem, das war halt quasi die alte Trivial Pursuit-Variante, die auch bei unseren Eltern rumchillt, wo wir auch überhaupt gar keine Ahnung
Herausforderung
haben, wenn wir Trivial Pursuit von vorletzten Jahrtausend spielen, was unsere Eltern da irgendwie antik rumliegen haben. Und dann muss man da bei Sport immer wissen, welcher Skilangläufer 1971 die Bronzemedaille bei den Olympischen Winterspielen in Sapporo geholt hat. Oder was weiß ich.
Gerade Unterhaltung geht gar nicht. Die pinke Kategorie kannst du vergessen in dieser 80er-Jahre-Variante.
Ja, ich meine, obwohl wir ja auch eigentlich in dieser Kategorie eigentlich bewandert sind, aber wenn dann halt irgendwie auch nach irgendwelchen Fernsehmoderatoren aus den 50ern gefragt wird, da haben wir halt wirklich gar keine Ahnung. Wirklich absolut gar keine Ahnung. Mein Fernsehwissen hört bei Dalli Dalli auf und das ist auch, weiß ich auch nur, weil das halt Kultcharakter inzwischen hat. Eigentlich fängt mein Fernsehwissen bei Wetten, dass an.
Hier, nur echt mit 52 Zähnen.
Das ist Butterkeks.
Dann hier eins, ich glaube, das haben wir nicht mehr erlebt, aber die klügere Zahnbürste gibt nach.
Oh, wow. Oh, geiler Spruch. Hätte ich erfinden können. Keine Ahnung. Ich rate Dr. Best oder so, weil es die einzige Zahnbürstenmarke ist, die ich kenne.
Aber das sind diese Zahnbürstenspots, wo sie diese Zahnbürste an die Tomate drücken.
an die Tomate drücken. Oh Gott, wie viele Tomaten mussten für diese Spots sterben, Leute? Ohne Scheiß.
Hier, wohnst du noch oder lebst du schon?
IKEA.
Und weißt du, wer diesen Slogan das erste Mal in der Werbung gesagt hat?
Na, dieser IKEA-Fritze, oder?
Mm-mm.
Okay, gib mir einen Tipp.
Es war 2002. Der Mann hat 2 Oscars.
Ein Mann mit 2 Oscars? Okay, Moment. Christoph Waltz?
Ja.
Echt jetzt?
Das steht hier auf jeden Fall so. Ich habe das Video hier, hier ist das Video dazu. Mal gucken. Ich gucke mal, ob da jetzt mir ein Christoph Waltz in jüngsten Jahren entgegenlächelt.
Warum hat denn, oh Gott, Christoph, was war denn da los? Da hattest du noch nicht deine 2 Oscars, da musstest du noch Werbung für IKEA machen oder was? Oh Gott.
Oh Gott, ja. Oh, die kennt man. Diese Werbung kennst du aber. Er trägt weißen Pullover.
Christoph Waltz hat Werbung für IKEA gemacht. Jetzt sinkt er in meiner Achtung doch sehr. Wobei, 2002. Es ist alles ein Muster zu erkennen. Und danach hat er bei Inglourious Basterds mitgespielt.
Hm. Und sie haben irgendwie Silber bei irgendwelchen Advertisement. Doch, Advertisement, nicht Advertisement, wie Schatzi immer so schön sagen wollen würde.
Advertisement, ganz genau.
Awards
Grace
gemacht.
Advertisement.
Christoph Waltz und Herbert Knaub, Schatzi, machen Werbung für IKEA. 2002.
Okay, wow. Einfach nur wow. Ohne Scheiß. Jetzt wird der eigentliche Ruhm von Christoph Waltz aufgedeckt.
Ja, das finde ich irgendwie ein bisschen, das ist schon wieder schwierig. Lieber trocken trinken als trocken feiern. Henkel trocken.
Ach du Scheiße, ist das ein Bier?
Henkel trocken, Schatzi, ist ein Sekt.
Ah, stimmt, es ist ein Sekt. Ja, klar.
Der Spruch ist von 1990 und ich finde das jetzt irgendwie 34 Jahre später irgendwie ein bisschen...
Problematic. Ja, es gibt doch eh inzwischen, darf man doch auch gar nicht, ich meine, früher, damals, da gab es ja auch noch Marlboro-Werbung bestimmt im Fernsehen. Inzwischen darfst du ja überhaupt nicht mal mehr Plakate für Zigaretten machen und so.
Aber hier, könntest du dir vorstellen, wie Götz-George Werbung für Sekt macht?
Ja, tatsächlich. Wobei, Götz-George ist halt Schimanski, ne? Der ist eigentlich eher Team Bier und Korn. Und der macht dann Werbung für Sekt. Naja, gut, der brauchte wohl das Geld. Gab halt kein Bier mehr, muss der halt Sekt nehmen.
Oh Gott, das ist so eine richtige 90er-Jahre-Werbung. Okay. Er wird von irgendwelchen sexy blonden Frauen gefragt, ob sie ihm was zu trinken besorgen in so einem Theater. Jetzt klettert er die Brüstung runter auf irgendeine, ja, auf irgendeine, über eine Statue, wo er an den Brüsten hängen bleibt, um dann den Sekt zu köpfen und alle anderen stürmen dann den Saal, um dann Sekt zu trinken.
Wow. Okay, gut, man merkt schon, manche Werbung ist auch gut,
also
dass Schimanski nicht mehr
gibt. Musste mit den Marmorbrüsten einer Statue in Kontakt kommen. Ja,
toll,
92.
Super. Und dafür kauft man sich dann den Sekt. Das ist auf jeden Fall ein Anreiz, sich dieses Getränk zu kaufen. Also, ich habe tatsächlich eine Werbung, die mir komplett im Kopf geblieben ist, weil ich sie gefühlt einfach jeder Fernsehpause immer gehört habe. Und es war irgendwie so ein heimeliges Gefühl. Also als kleinstes Kind habe ich das schon immer gehört. Und zwar, vollendet veredelter Spitzenkaffee. Klingelt da was, Schatzi?
Ja.
Das war, also Spoiler, das ist natürlich eine Kaffeemarke, die ich euch gleich sage, weil sie kommt immer davor.
Du schon?
Nein. Und da, das war dann immer in so einem Kaffeehaus. Und dann wurde da immer so die, dann kam man da so rein, dann gingen diese Türen so auf.
Ja,
dann standen da immer so Frauen
Tasten, oder?
In so einer, nein, eben nicht. Das
Aber
waren
ist es
Frauen
diese
in so blauen Schürzen.
Ist es diese unnatürlich dampfende Kaffee?
Nein, da geht es
aus,
gar nicht
mehr
um
da Kartoffeln
Kaffee.
Dahinter brennen?
Kaffeebohnen, Schatzi. Das war immer in diesem Kaffeehaus, wo dann so Frauen waren, die so blaue Schürzen hatten mit hinten so einer schönen Schleife und dann kamen die immer so rein, dann haben die immer so an diesen, das war wie noch so ein Tante-Emma-Laden, dann haben die an diesen Schubladen
ja,
so gezogen.
Ja, ja, ja,
und dann
holen
mit so
die
einem
da
Schäufelchen
diese Kaffeebohnen raus.
Holen die dann diese Kaffeebohnen raus.
Diese Holzdreher, das sind doch so Porzellan,
ja, genau.
Aufbewahrung, sind unten Metallschütten und dann haben sie so einen Holzknauf. Vollendet.
Und das fand ich immer so stilvoll, diese Werbung mit diesen Frauen, mit diesen Schürzen, haben die mit diesem Kaffee da rausgeholt, diese Kaffeebohnen, hieß es immer, Dallmayr Prodomo, vollendet veredelter Spitzenkaffee. Und ich habe das irgendwie als Kind so innerlich dieses vollendet veredelte Spitzenkaffee, was ja eigentlich voll der Zungenbrecher ist, was ja heutzutage überhaupt du niemandem mehr antun würdest, da irgendwie das aus einer Werbung zu machen. Eine Werbung muss schmissig sein, die muss sofort, musste sie mitsprechen können. Wer kann schon vollendet, Dallmayr pro domo, vollendet veredelter Spitzenkaffee mitsprechen? Aber das hat sich so bei mir eingebrannt. Ich glaube, das ist eine der ersten Werbungen, die ich so richtig bewusst wahrgenommen habe. Mhm. Wie ich als Kind immer so da saß auf dem Sofa und dann gab es dann immer dieses schöne Kaffeehaus und dann gab es immer diese Schieber,
die gab es auch lange, die haben sie öfter neu aufgelegt.
In diese Kaffeebohnen rein, auch wenn ich damals auch nicht mal eine Ahnung davon hatte, wie Kaffee schmeckt, habe ich das irgendwie immer toll gefunden.
Ich habe noch was anderes, wo du vielleicht ein bisschen getriggert bist. Oh. Don't call it Schnitzel.
Ja, ich wollte gerade sagen, nicht mit meinem Toaster. Ich wusste es, als du das Wort getriggert gesagt hast, da habe ich nur, konnte es nur noch eins werden. Da waren es die Toasties, ganz klar, nicht mit meinem Toaster, ganz klar.
Die neuen Tillmann Toasties. 2008 war das.
Ja, krass. Und was man natürlich auch immer kennt mit dem Mixer. Ich habe keine Ahnung, was sie sonst gesagt hat. Ich weiß nur Mixer. Und dann wissen eigentlich auch alle, was es war.
Froop.
Ja.
Das hab ich mir neulich die Billo-Variante von gekauft und Laura hat sich ewig totgeraten, bis sie drauf gekommen ist.
Ja, aber du hast es auch ganz schlecht beschrieben. Aber ja, genau. Also das ist die mit dem Mixer. Und dann gibt es natürlich noch Paula's Kuh. Mit dem
die
Joghurt.
Macht nicht einfach Mu. Die macht einen Pudding, der hat Flecken. Den kannst du löffeln und auch schlecken.
Ja, genau. Ganz genau. Da wird gleich gerappt. Das geht natürlich auch so. Ich muss sagen, den Pudding habe ich noch nie mehr im Leben gegessen.
Aber der ist ja,
Paulas Pudding.
Da sind wir müh zu alt für. Also als Paula in die Laden kam, waren wir schon eigentlich raus aus dem Alter, als wir so Pudding vernarrt waren. Und dann war es halt auch wieder zu teuer, um sich dann als Teenager einfach so zu kaufen.
Ne, da hat man sich Milchreis geholt. Hier, Müllermilch, mit dem Mu.
Wasserpudding for life. 20 Cent Wasserpudding aus der Kantine. Mit saurem Puffreis.
Ja, da kann ich euch wirklich auch gar nicht mehr helfen hier, womit ihr euch da ernährt habt. Aber was wir AR-Team waren, Liebe ist, wenn es Landliebe ist. Damit sind wir hier aufgewachsen. Das ist der Pudding, mit dem ich als Kind noch zugeschaut habe. Wie dann auch wieder so eine Frau in so einer Schürze. Ich scheine ein Faible mit Frauen in Schürzen gehabt zu haben als kleines Kind, die dann da so stand und hat ja immer in diesem großen Topf mit Pudding rumgerührt. Mit so einem, genau, so ein Zuber, den man heutzutage eigentlich nur noch aus der Sauna kennt. Mit diesem Sauna-Zuber hat sie dann da diesen Vanille- oder Schokopudding rumgerührt. Dann kann man, Liebe ist, wenn es Landliebe ist.
Aber mittlerweile kommt das doch nicht mehr, sondern es kommt nur noch diese Melodie. Also ich glaube, sie sagen es nicht mehr.
Ja, die haben da jetzt einen richtigen Song draus gemacht. Ja, genau. Ja. Und jetzt sitzen immer irgendwie coolen Frauen in Jeans, sitzen im Gras und löffeln diesen Pudding. Das ist jetzt was anderes als die in der Schürze, die in dem Saunazuber den Pudding gerührt hat.
Ja, sind sie zu stark, bist du zu schwach?
Es lebe billig. Ah, nee, scheiße. Ich habe gerade das nächste rausgeholt, Schatzi. Ich habe hier...
Du bist direkt bei Silbermond gelandet.
Oh mein Gott, der Advert-Song, oder wie heißt der jetzt?
Nein, wie heißt der denn? Weiß ich nicht, aber das haben wir schon ausführlich mal erzählt gehabt im Podcast. Schöne neue Welt.
Wie ich mit Freundinnen zusammen da aus dem
Stückelheile
Song von Stückelheile Welt, was man nicht braucht, kann man sich kaufen, viel zu viel. Ja, oh mein Gott. Also haben wir das wirklich schon erzählt, wie ich mit ein paar guten Freundinnen aus meiner untersten Gymnasium, aus meiner Primanerzeit, wie Primanerinnenzeit, wie man in Feuerzangenbowle-Slang sagen würde, 5., 6. Klasse, wir waren einfach, oh mein Gott, wir waren Influencer. Hätte es damals schon Social Media gegeben, wir wären berühmt, wir wären viral gegangen. Und zwar haben wir aus diesem wir haben es die Advert-Show dann genannt, weil wir geguckt haben, was Werbung auf Englisch heißt und das fanden wir cool, haben wir zu diesem Song von Silbermond, A Stückel Heile Welt, wo sie quasi einen Slogan auch nach dem anderen anreihen, wie zum Beispiel hier, sind sie zu stark, bist du zu schwach, es lebe billig, wie wär's denn mit der Brotzeit, dazu Ärmel und Exquisa, denn keiner macht mich mehr an, keiner schmeckt mir so wie dieser, nur Melitta macht Kaffee zum Genuss und so weiter und so fort. Ganz genau, da ist wirklich ein ganzer Song nur, ja, ich bin textsicher, Schatzi, lach nicht.
Ich bin auch textsicher, ich muss da gar nichts dazu sagen.
Für morgens halb 10 in Deutschland bin ich noch ein bisschen Blue Name, mein Kopf tut weh, ich nehme Aspirito, geht's mir super, Quadrat harte, schwach ist gut, genau das will ich. Sie sehen zu stark, bist du zu schwaches Leben will ich. Wer ist denn mit der Brotzeit? Okay, gut, jetzt haben wir es langsam zusammen. Auf jeden Fall haben wir daraufhin, auf diesen Song, haben wir uns wieder inspirieren lassen von dem Musikvideo von Wir sind Helden zu Nur ein Wort.
Was ja inspiriert ist von irgendwie dem Musikvideo von, David Bowie, glaube ich, was so ein One-Shot ist, wo er raucht und maximal unmotiviert einfach diese Zettel fallen lässt.
Maybe. Wir sind Helden haben das natürlich ein bisschen motivierter gemacht zu nur ein O, also nur ein Wort. Da haben die halt auch den kompletten Songtext auf so Zetteln und dann lassen die das immer so, zeigen die das immer so. Wie der Typ bei Tatsächlich Liebe mit den Say It's the Star Singers und so. Jetzt wisst ihr doch alle Bescheid.
Genau.
So, und nach diesem Wir sind Helden-Vorbild-Video oder Videovorbild, wollten wir wiederum ein Musikvideo drehen auf Stückel Heile Welt von Silbermond. Und dazu wollten wir natürlich auch diese Kartons, diese Text.
Ja, ich bin mir
basteln.
Sehr sicher, Schanzi, dass du das schon mal erzählt hast.
Aber ihr werdet euch alle nicht mehr dran erinnern, deswegen erzähle ich es einfach nochmal. Und dafür haben wir natürlich sämtliche Produkte gebraucht, die in diesem Song vorkommen. Und Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, was wir waren halt Fünftklässler, wir hatten noch kein eigenes Geld, wir konnten nicht alleine in den Supermarkt gehen. Was glaubt ihr, was wir gemacht haben, um an diese Sachen ran... Bluna. Bluna haben wir nirgendwo gefunden.
Hat sich Katharina, unsere liebe Cousine, nicht irgendwie aus München geschickt oder sowas? Bescheuert?
Ich glaube sogar, am Ende habe ich eine Post bekommen aus München mit einem Briefumschlag, wo dann da drin ein Bluna-Etikett drin war, damit wir das dann auf den Text Pappe draufkleben konnten, wo es hieß, ich bisschen Bluna. Natürlich, Knoppers ging relativ schnell, weil das hat man immer zu Hause als Snack, das konnte man dann schnell aufbewahren. Aber wir haben uns dann jede Pause immer getroffen und nachmittags nach der Schule haben wir dann wieder gesagt, die anderen haben Pokémon-Sticker ausgetauscht, wir haben hier geguckt, was für neue Verpackungen wir am Start hatten, die wir auf unsere geilen Plakate drauf bappen konnten. Und ganz ehrlich, in diesem fällt mir ein, gibt es überhaupt, wurde dieses Video jemals gedreht? Und wenn ja,
nein,
wo ist die Aufnahme?
Wir haben das nur präsentiert. Wir haben das, glaube ich, nie gefilmt.
Wir haben das einfach live gemacht, weil damals gab es halt noch keine Kameras und wie, ey, ganz ehrlich, wir wären TikTok-Stars. Wir wären TikTok-Stars geworden, wenn wir das gemacht hätten, Schatzi.
Ich glaube auch. Ich habe hier noch auch was glaube ich, 99% aller Leute dezent triggern könnte. Ich muss nur ein Wort sagen. Seitenbacher.
Lecker, lecker. Ja, ich finde das ja super lustig. Seit ich erfahren habe, dass es ja der Chef höchstpersönlich ist, der einfach darauf besteht, seine Werbung selber einzusprechen.
Willi Pfannenschwarz persönlich, wie er in seinem... Und das Schöne ist ja immer, er sagt es einmal auf Schwäbisch und dann versucht es einmal auf Hochdeutsch. Und das ist immer noch Schwäbisch, aber ein bisschen weniger Schwäbisch.
Der Typ ist halt Kult inzwischen.
Vollkornmüsli
ist ja
von
wirklich cool.
Seitenbacher. Grausig.
Müsli von Seitenbacher. Lecker, lecker.
Ich glaube, ich habe noch nie etwas von Seitenbacher gekauft, weil mich diese Werbung so abfuckt, dass ich das nicht unterstützen möchte. Außerdem ist es arschteuer und ich bin kein Müsli-Fan.
Ich glaube, ich habe mir sogar mal irgend so einen Riegel von Seitenbacher gekauft.
Mm.
Ja, war okay. Hat mich jetzt aber, glaube ich, auch nicht vom Hocker gehauen. Aber ja, Seitenbacher ist wirklich ein Begriff. Auch wenn ich es nie kaufe, aber es ist, glaube ich, wirklich, haben sie gut gemacht. Eigentlich alles erreicht. Alles, was man mit Werbung erreichen sollte, haben sie erreicht.
Geil. Schlecker hatte einen Slogan. Schlecker. For you, for art.
For you, for finde ich gar nicht immer so schlecht, das ist mein Humor. Ja, hat dann leider nicht so wirklich viel gebracht.
Ich muss den Text dazu vorlesen. Für For You, For Ort handelte sich Schlecker 2011 einen Shitstorm ein und rechtfertigte den Claim dazu noch mit dem niedrigeren bis mittleren Bildungsniveau seiner Kundschaft. Doch im selben Jahr meldete das Unternehmen Insolvenz an, jedoch nicht wegen For You, For Ort. Oh, Business Insider, da wird hier aber... wird irgendwas in Flammen aufgehen gelassen.
Kannst du den Business Insider kurz erklären?
Nein, Business Insider ist die Seite, die das macht.
Ach so, alles klar. Stimmt, jetzt wo du sagst, erinnere ich mich daran, dass es irgendwas war, mit dass Schlecker dann gesagt hat, ja, unsere Kunden sind ja eh so ein bisschen doof und dementsprechend haben sie das da,
ja.
Also ja, ich glaube, das war eher der Shitstorm. dass wir älter Shitstorm, dass dann meiner meinte, hey, for you vor Ort, seid ihr ein bisschen doof, das ist ja voll Panne. Da meinten die, wieso unsere Kunden gönnen noch eh kein Englisch oder keine Ahnung, irgendwie so. Und die spricht die dann an. Und dann war das eher so ein Shitstorm-Schlecker gegenüber, dass die da ihre Kunden underraten oder so. Ich muss gestehen, ich habe auch, glaube ich, nur 2,5 Mal in meinem Leben bei Schlecker. Also ich bin schon in einer Zeit aufgewachsen, wo Schlecker nicht mehr das Nonplusultra war. Ich bin ja lieber dann noch zu ihr Plus
gegangen.
Das
war ja nie das Nonplusultra.
Weiß ich nicht. Vielleicht ist man früher oft zu Schlecker gegangen. Keine Ahnung. Aber Schlecker war halt nicht progressiv genug. Ich meine, wenn man denkt, wie man früher zu Aldi und Lidl gegangen ist, so eher so Ramschladenmäßig, und inzwischen sind Aldi und Lidl voll die fancy-mancy Super-Supermärkte.
Hier, ich muss bei Schlecker immer an Reinhard Grebe und Brandenburg denken. Es ist nicht alles Chanel, es ist meistens Schlecker.
Ach, herrlich, ja.
Kein Wunder, dass so viele von hier weggehen aus Brandenburg.
Ja, herrlich, stimmt. Das ist natürlich auch wieder, dafür lohnt sich natürlich.
Es gibt
dafür
ja
ist
auch,
Schlecker dann wieder gut.
Es ist nicht alles Lafayette, es ist meistens Lidl. Kein Wunder, dass der Bogen nicht mehr fiedelt in Brandenburg.
Ja, Lafayette ist hier in Berlin so eine Luxusgalerie, wo man so shoppen gehen kann. Wobei das jetzt auch so ein bisschen hinkt, weil bei Lafayette kannst du halt auch eher so Klamotten kaufen und Schmuck und shoppen halt. Und bei Lidl kaufst du eher so Suppe.
Ja, aber Chanel und Schlecker sind ja auch nicht das Gleiche.
Ja, hat jetzt auch nicht so viel. Wobei, Chanel ist ja eher auch Kleidung. Ich dachte gerade auch, weil, ja, so Drogerie und Schmuck und so, aber nee, das geht trotzdem nicht so ganz zusammen.
Gott, ich sehe hier, einen letzten habe ich noch. Auch etwas, woran wir uns alle erinnern. Der ganze Slogan ist, eine Flasche von die Biere, die so schön hat, geprickelt in meinen Bauchnabel, prickelt länger, als man trinkt. Und tatsächlich hat 2011 diese Firma versucht, prickelt länger als man trinkt, als einzigen Slogan zu verwenden. Und dann hat es ein Jahr gedauert. Da hat sich die Werbung wieder zurückgekommen, weil die Schöfferhofer-Fans es wieder zurückhaben wollten. Harald und seine anonyme französische Freundin.
Ja, genau, Harald und seine anonyme französische Freundin. Also ja, ich muss auch ehrlich sagen, diese Werbung kann doch eigentlich auch nur Männer angesprochen haben, weil was soll eine Frau mit diesem Bauchnabel anfangen?
Sind wir mal ehrlich, diese ganze Bierwerbung soll nur Männer ansprechen. Das ist ja, wenn du Fußball guckst, dann kriegst du halt bei den Werbeblöcken bei der Sportschau, dazwischen kommt immer Autowerbung und Bitburger Werbung. Und that's it. Mehr gibt's da nicht.
Da hast du recht. Das ist ja in manchen Zeitschriften nicht anders. Wenn ich da eine Zeitschrift anonym zitieren möchte, die hier so ungefähr heißt wie ein Himmelskörper, da ist ja auch ausschließlich Auto- und Uhrenwerbung drin, so gefühlt. Die mich auch noch nie angesprochen hat.
Hier war Zigarettenwerbung noch drin.
Und das. Aber du hast recht, Bierwerbung ist auf jeden Fall ein großes Ding. Und mir fällt da auch eine Werbung noch ein, die tatsächlich auch in unserem engeren Familienkreis sehr gefeiert wurde. Und ich weiß nicht, ob die heutzutage vielleicht auch sogar als nicht ganz so politisch korrekt noch anzusehen wäre. Du lachst
ja, das
schon.
Das ist ganz süß.
Ja, okay, Schatzi sagt, es ist süß, dann darf ich da wohl sagen. Also das ist da, wo irgendwelche, ich glaube, Menschen
aus Indien. Ich möchte diesen
Indien
Teppich nicht kaufen.
Genau.
Gute Reise.
Schon recht. Schon recht. Genau, da sitzen so Touris aus, ich glaube, Indien.
Indien, glaube ich, ja.
Soll es, glaube ich, darstellen, sitzen da im bayerischen Biergarten.
Münchner Biergarten.
Und genau, und blau-weiß ist da hier groß ausgeschildert. Und dann kommt da so eine Frau im Dirndl, die da arbeitet und geht da hin. Und dann sagen die da ganz stolz, nachdem sie 100 Jahre in ihrem Wörterbuch rumgeblättert haben, so, ich möchte diesen Teppich nicht kaufen. So ganz stolz, so, ich möchte dir gerne ein Weißbier bestellen, aber haben das halt irgendwie leider wohl, keine Ahnung, wie das passieren kann, aber sagen halt, ich möchte diesen Teppich nicht kaufen. Und dann sagt diese Bedienung, weil sie natürlich einfach weiß, was die Leute wollen, was sie brauchen in diesem Biergarten, ist ja ganz klar, sagt nur, schon recht. Und dann bringt sie den halt einfach
nein, sie
Weizen
bringt einfach was, sie sagt nichts und dann bringt sie 3 Weizen und dann sagt er, gute Reise.
Gute Reise! Und dann sagt sie schon recht. Ja, okay, von mir aus. Aber sie denkt, weil man merkt dann halt schon, egal, ihr könnt bestellen, was ihr wollt, ihr kriegt immer das, ihr könnt sagen, was ihr wollt, ihr kriegt schon das Richtige. Und ich weiß gerade in dem Moment gar nicht mehr, was für ein Bier das jetzt war, irgend so ein Weizenbier. Ich weiß
Paulana
nicht, ich könnte nicht die Marke sagen.
München.
Paulana! Okay, natürlich, na klar. Also Leute, wenn ihr gerne Paulana trinkt, dann braucht ihr euch keine Sorgen machen. Ihr könnt euch einfach in den nächsten Biergarten eures Vertrauens setzen. Ihr könnt irgendeinen Schmarrn reden und ihr kriegt einfach trotzdem alles, was ihr jemals bestellen wolltet.
Naja, ich glaube, man kann sich in den Münchner Biergarten setzen und einfach irgendwie, wenn es schlecht läuft, 3 Finger hochhalten und einem werden erstmal 3 Bier gebracht. Also,
aus Versehen, ja. Aber an Bier, ja,
wird es in einem bayerischen, gerade Münchner Biergarten wahrscheinlich nicht scheitern.
Da hast du recht. Deswegen bin ich auch kein Fan von Biergärten, weil ich kein Bier trinke.
Ja, da kriegst du. Ja, also ich glaube, in so einem Münchner oder in einem bayerischen Biergarten bist du sehr fehl am Platz, weil du kannst halt irgendwie Händel oder Haxen haben und Bier. Du könntest Pommes bestellen. Nur Pommes.
Genau, man kann sich Pommes oder halt so Oberster mit einer Brezen bestellen und eine Bionade, wenn man Glück hat, haben sie vielleicht noch. Aber das war es halt auch schon. Und das alles für ungefähr 35,70 Euro. Und dann kann ich auch zu Rewe to go gehen und mich an Dings, wie welcher Fluss fließt da durch München, die Isar chillen auf eine Picknickdecke. Ja. Da habe ich mehr davon.
Englischer Garten, die Stars, ist auch schön.
Also, wir sind nicht Team Biergarten. Nee, nee, nee. Bevor ich in den Biergarten gehe, da gehe ich sogar eher noch picknicken auf dem Tempelhofer Feld. Und das soll viel heißen, Freunde und Freundinnen da draußen.
Ja, wenn man den Sahara-Vibe mag, dann den verlassenen Flugzeughangar Sahara-Vibe, dann kann man auch aufs Feld gehen.
Wie kommst du jetzt auf Sahara, Schatzi? Das hat eher was
hiervon.
Weiß
ich nicht, weil ich das so als, das ist eine freie Fläche, wo die Sonne drauf brennt. Irgendwie sowas. Es flimmert.
Ja, nur ohne die Sanddünen halt. Und das mit dem Sonne drauf brennen ist schon also nur ungefähr so 3 Tage im Jahr der Fall. Ansonsten zieht's da wie Hechtsuppe und ist einfach nur Lungenentzündung on fleek. Und da überlebt man einfach keine 3 Minuten.
Sinnbild
also das hasse
das
ich ja.
In Berlin. Lungenentzündung,
Lungenentzündung on fleek. Das hasse ich ja am Tempelhofer Feld. Es zieht wirklich. Also da hat jemand definitiv alle Türen nicht zugemacht. Es zieht so krass, du wirst die ganze Zeit nur weggeweht und hast gar keinen Spaß an der ganzen Sache. Also nee, Tempelhofer Feld, I'm not a fan. Aber ich weiß, damit mache ich jetzt Fässer auf. Das sind Themen für einen anderen Podcast.
Wir haben schon 100-mal gesagt, dass du vom Tempelhofer Feld nichts hältst. Ich glaube, das ist mittlerweile übergegangen in das Podcast-Wissen.
Also gut, dann renne ich mit euch hoffentlich da die offenen Türen ein, die auf dem Tempelhofer Feld auch niemals geschlossen wurden.
Ja, exakt. So, Schatzi, jetzt ist die Frage, wie weit muss ich wandern für eine perfekt passende Quizfrage?
Ja, du, das kommt ganz drauf an, wie sehr ich dir jetzt hier den Weg ebne und wie viel, ob ich dich jetzt hier die Serpentinen hochschicke oder ob ich dich in die Gondel setze und einmal hier die Premium... Ja, okay, ich setze dich in die Gondel, denn Schatzi, unsere heutige Quizfrage hat auch auf eine Art einen luxuriösen Touch. Und davon sprachen wir auch gerade, ich sage nur Stichwörter wie Lafayette, Chanel, wie sie vorhin ja auch gefallen sind, oder auch andere Luxusgüter wie Dallmayr Prodomo, vollendet veredelter Spitzenkaffee oder andere exquisite Marken und Produkte, über die wir diese Folge geredet haben. Auf jeden Fall geht es in dieser heutigen Frage auch um ein exquisites Luxusgut, Schatzi, was auch definitiv diverse Werbeslogans wahrscheinlich schon durchgemacht hat, was sehr beliebt und sehr begehrt war. Und es handelt sich um kein geringeres Luxusgut als der exquisiten, unverwechselbaren, einzigartigen Ananas. In diesem Sinne, Schatzi, hast Aha. du die Sprühsahne in der einen Hand und den
Stimmt.
Sparschäler in der anderen.
Oh, da kommt gerade eine Erinnerung. In unserer Familie gab es und gibt es nicht viel Sprühsahne, aber du hast recht, das ist so eine Kindheitserinnerung. Frische Ananas mit Sprühsahne. Wow.
You name it.
Hatte ich schon lange nicht mehr. Ja, okay.
Also, falls ihr gerade Lust auf einen kleinen Snack bekommen habt, das wäre jetzt hier meine Verzehrsempfehlung im Anschluss an diese Folge. Aber zunächst müssen wir hier noch eine kleine Quizfrage klären. Also, Schatzi, hast du die Machete vor dir liegen, den Sparschäler in der einen, das Gäbelchen in der einen Hand und die Sprühsahne in der anderen, dann bist du perfekt vorbereitet für deine jetzige Quizfrage.
Yes, ma'am.
Ananas waren in Europa im frühen 18. Jahrhundert ein so wertvolles Gut, dass A. Friedrich Schiller mit ihnen seine Spielschulden beglich oder B. Adelige sie aus Angst vor Diebstahl mit ins Bett nahmen oder C. sie bei Dinnerpartys als Deko gemietet, aber nicht verspeist wurden. A, B oder C, Schatzi, was hat man mit der Ananas im 18. Jahrhundert alles so angestellt?
Es klingt alles wild, aber das 18. Jahrhundert war wild. Ich habe keine Ahnung, wo Ananas ursprünglich herkommt. Ich weiß, dass jetzt irgendwie oder ganz lange Hawaii der größte Ananasproduzent war. Ich könnte mir am ehesten vorstellen, dass man sie gemietet hat, um sie auf den Tisch zu stellen. Weil die ja natürlich eine sehr außergewöhnliche Form haben, sich sehr gut als Deko eignen. Ich kann mir schwerlich vorstellen, dass irgendjemand eine Ananas mit ins Bett nimmt, weil das ist sehr ungemütlich. Und ich möchte nicht mit einer Ananas kuscheln. Und du hast Schiller gesagt, ne? Friedrich,
yes,
so
yes.
Schiller.
Friedrich so Schiller.
Ich kann mir kaum vorstellen, dass Friedrich in Weimar an eine Ananas gekommen ist.
Also wer verfaulte Äpfel in der Schublade hat, der wird doch auch wohl eine Ananas herkriegen.
Friedrich war eher teamarm und Weimar ist jetzt auch nicht, war jetzt auch nicht auf der größten metropolitischen Handelsroute, wo Ananas aus Südostasien mal kurz vorbeifällt. Und der hatte, glaube ich, einige Spielschulden. Deswegen entscheide ich mich für Antwort Nummer C, dass die Ananas als Tischdeko gemietet werden konnte. Und man sie dann wieder zurückgegeben hat.
Alles klar. Schatzi entscheidet sich nach äußerst taktisch klugem Ausschlussverfahren für Antwortmöglichkeit Nummer C, dass sie bei Dinnerpartys als Deko gemietet wurden, allerdings niemals verspeist wurden, die Ananas. Also Schatzi, ich bin ja schon schwer enttäuscht, dass du Friedrich so Schiller nicht zutraust, da spitzfindig genug gewesen zu sein, um da mit einer Ananas zu handeln. Das finde ich schon wirklich tragic. Auf der anderen Seite muss ich gestehen, ich habe mich ja im Laufe meines Lebens schon das ein und andere Mal intensivst mit Friedrich Schiller auseinandergesetzt. Und ich sag mal so, eine Ananas ist mir noch nie begegnet im Laufe seiner Biografie. Friedrich Schiller wird dann eher doch mit anderem Obst in Verbindung gebracht als einer Ananas. Also ja, ich glaube auch, das lässt sich ausschließen. Und der hat ja auch nie Schulden beglichen.
Er ist einfach gestorben, bevor es so weit war.
Wenn er eine Ananas gehabt hätte, dann lebte er noch heute. So, das war ja das Problem. Der hat seine Schulden ja quasi nie beglichen. Also ich hätte A auch ausgeschlossen. B. Adlige sie aus Angst vor Diebstahl mit ins Bett nehmen. Also Schatzi, auch wenn du jetzt vielleicht eine Ananas nicht für ultimativ kuschelig hältst, ich würde mal so sagen, also A, ich weiß ja nicht, wie gemütlich die Betten überhaupt im frühen 18. Jahrhundert so beieinander waren und B, also ich glaube, da haben andere Menschen ganz andere Sachen mit ins Bett genommen aus unkuscheligeren Gründen, sondern einfach aus Verteidigungs- und sonst was Gründen.
Aber adlige Menschen hatten doch genug Angestellte, die dann auf die Ananas aufpassen sollten. Oder man hat sie halt mit ins Zimmer genommen. Oder die zwei Hofhunde drauf angesetzt. Also es ist für mich nicht plausibel.
Ja, okay, ich verstehe, was du meinst. Aber ich glaube, es gab auch bei Adligen eine Grenze, wo man gesagt hat, und diese Juwelen, die gebe ich nicht aus der Hand. Und ich schlafe jede Nacht da drauf. Und wenn ich mir mein Ohr auspiekse, da darf kein Diener und kein Hund und sonst was drauf aufpassen, weil es einfach zu kostbar ist. So kostbar, dass ich es meinem vertrautesten Diener zutrauen würde, mit dieser Ananas durchzubrennen und sich damit nach Amerika durchzuschlagen und nimmer wieder gesehen zu sein. Also B hätte ich jetzt nicht für absolut unrealistisch gehalten, aber Schatzi, ob du wirklich richtig liegst, erfährst du erst, wenn ich hier die Antwort vorlese. Und dafür habe ich keinen geringeren Artikel als den aus einem Magazin, was sich irgendwas mit Studienart Pflanzenschau nennt, herausgesucht von der Universität Leipzig. Und hat eine gewisse Ezra am 28. April 2020 Folgendes geschrieben. Die Ananas, eine alltägliche Dekadenz. Geil, denke ich, als ich die Ananas für 71 Cent bei Penny in den Einkaufswagen lege. Zu Hause kommt dann die Frage auf, ob es sich bei so einem Preis um ein ganz sauberes Geschäft handeln kann. Wahrscheinlich nicht. Ich schneide die Ananas dennoch fröhlich auf
Gott,
und
denke... Gott, ist das so ein Blogpost, wo man erst lesen muss, wie die Großmutter die Kuh gemolken hat, nur um dann das Rezept für den Kuchen zu bekommen, oder was?
Du hast das erfasst, Schatzi.
Kannst du das überspringen und einfach
Literaturkritikerin werden? Ich schneide die Ananas dennoch fröhlich auf und denke mit dem Mund voller süß-saurem Fruchtfleisch, dass ich ja ein armer Student bin, weshalb ich billig einkaufen darf. Dieser Preis ist jedoch besonders in Anbetracht der Geschichte der Ananas in Europa verwunderlich. Aha. Im Jahre 1493 erhielt Christoph Kolumbus als erster Europäer eine Ananas als Willkommensgeschenk auf der Insel Guadeloupe. Jetzt wissen wir auch alle, wo die Ananas herkommt. Auf jeden Fall hat Christoph Kolumbus hat da irgend so eine gelbe, stachelige Sache in die Hand gedrückt bekommen. Wegen der geringen Haltbarkeit der Frucht sowie des zu kalten Klimas in Europa war der Handel mit ihr jedoch beinahe unmöglich. Erst gegen Ende des 17. Jahrhunderts gelangen den Niederländern erste Anbauversuche der Ananas in Gewächshäusern, was schnell vom Adel der benachbarten Länder nachgeeifert wurde. Also, die Niederländer waren's. Die waren schon immer gut im Anbau. Die Ananas wurde zum Statussymbol. Und jetzt alle gut hinhören. Da der Anbau sehr schwer war, kostete die Frucht so viel wie eine Kutsche. Crazy. Wem das zu teuer war, konnte sich eine Ananas mieten, um sie auf der Festtafel zu präsentieren. Denn gegessen wurde sie ohnehin so gut wie nie. Das Motiv der Ananas wurde fortan in Kunst und Architektur vielfach aufgegriffen und gipfelte 1761 in einer 14 Meter hohen Ananaskuppel, die ein britischer Adliger auf der Heizanlage seines Gewächshauses errichten ließ. Punkt. Wie es jetzt weitergeht mit der Geschichte der Ananas und diesem Blogbeitrag, der tatsächlich noch darauf hinausläuft, dass da versucht wird, eine Ananas selbst im Glas zu züchten. Und ja, more study-like geht's dann auch wirklich gar nicht. Das erspare ich euch hiermit. Falls ihr genauere Informationen zur Selbstzüchtung von Ananas in der WG haben wollt, just die Emmy, dann lasse ich euch da mal noch ein paar Informationen rüberwachsen. Aber für heute muss es ausreichen, dass tatsächlich Ananasse im 17. und 18. Jahrhundert so krass hart, legendär, exquisit und besonders waren, dass man die da gemietet hat als Deko.
Also jetzt, wo du das sagst, erinnere ich mich so, ab und zu werden mir auf Instagram Analysen, aber in unterhaltsam und cool, von Stillleben angezeigt und von Gemälden. Und da ist öfter auf so holländischen Stillleben aus der Zeit eine Ananas zu sehen. Und wenn auf diesem Stillleben eine Ananas zu sehen ist, also die ganzen Früchte auf diesem Stillleben haben ja immer eine Symbolkraft. Wenn da eine Ananas drauf zu sehen ist, dann heißt das, dass die Leute steinreich waren.
Ja, Leute, also falls ihr das nächste Mal durch das Louvre lauft oder durch ein anderes Musée eurer Wahl, dann achtet doch mal darauf, wo sich überall eine Ananas versteckt hat. Und wenn ihr sie seht, dann wisst ihr Bescheid.
Yes. Wunderbar, wieder was dazugelernt. Eine historische Frage, ich bin begeistert.
Ja, habe ich dir extra, das ist mein nachträgliches Ostergeschenk an dich, Schatzi.
Vielen Dank.
Ja, immer wieder gerne. So, in diesem Sinne, Leute, ich gehe mir jetzt vielleicht eine kleine feine Ananas holen, weil ich habe da jetzt Lust drauf gekriegt und möchte mich gerne sehr privilegiert fühlen, dass ich mir jetzt hier im 21. Jahrhundert für, wahrscheinlich, inzwischen kostet sie auch keine 71 Cent mehr. Da muss man leider sagen, Inflation on fleek. Wahrscheinlich kostet sie inzwischen auch 1,50 oder so. Aber egal, ich gehe jetzt mal die aktuelle Ananas-Aktienlage checken. Und vielleicht, wenn ich ganz dekadent bin, hole ich mir noch eine kleine Sprühsahne dazu. Und ansonsten suche ich jetzt schnell noch eine neue Quizfrage für Schatzi für nächste Woche raus. Und überleg mir selber schon mal meine eigene Hitster-Eurovision Song Contest-Variante. Das kann man zur Not ja auch selber basteln, da bin ich mir sicher. Und ansonsten schreibt uns noch andere Ideen, wie man noch Hitster sonst so verwurschteln könnte, falls ihr 80er-Jahre-Pro-Seid DMt us. Und jetzt höre ich auch auf zu labern, damit sich eure Öhrchen wieder ein bisschen regenerieren können. In diesem Sinne, Leute, ich bin raus. Bis zum nächsten Mal und tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.